Wir befinden uns im Endspurt zu unserem diesjährigen Weihnachtsmusical. Ein Projekt, das seit 2 Jahren in Bearbeitung ist. Das Musical erzählt die Geschichte der jungen und außerordentlich schönen Frau, die Königin des mächtigsten Königreichs der damaligen Zeit wurde. Und nur weil sie Königin war, konnte sie unter Lebensgefahr das jüdische Volk vor dem Genozid retten. Eine spannende Geschichte, die mit einer interessanten Parallele zu Weihnachten überrascht. Das ist die Einladung, und wer noch gerne da mitmachen möchte, der darf sich gerne noch anmelden. Wir suchen noch viele Sänger. Es ist relativ wenig Aufwand, 4 Sonntagnachmittage, etwa 3 Stunden. Und das ist immer für die, die mitmachen, ist eine Begeisterung. Es gibt so einen Weihnachtsreflex, kennt ihr den? Das ist auf Weihnachten, keine Zeit. So, das ist der Weihnachtsreflex. Und dann ist es gut, wenn man nochmal überlegt, vielleicht hätte ich doch noch Zeit. Das ist wirklich immer eine tolle Sache. Diese Geschichte steht im Alten Testament. Die Bibel besteht aus 2 großen Teilen. Das Alte Testament beinhaltet die Ereignisse, bevor Jesus geboren wurde, und das Neue Testament beginnt mit der Geburt von Jesus. Und das Buch Esther, in dem diese Geschichte niedergeschrieben wurde und ich auch jetzt diese Predigtreihe mit den ersten beiden Kapiteln eröffne, weil ich gedacht habe, wenn wir schon das Musical machen, wollen wir auch noch mal etwas vertiefter uns mit dieser besonderen Geschichte auseinandersetzen. Die finden wir im Alten Testament. Schauplatz der Ereignisse ist Susa. Dort stand einer der großen Paläste der persischen Könige. Und damit wir die Geschichte zeitlich etwas einordnen können, möchte ich einen kurzen Überblick über die geschichtliche Entwicklung geben. Wir beginnen mit dem ägyptischen Reich hier. Wir können uns das so vorstellen und so vergleichen mit heute. Heute ist der mächtigste Mann auf der Welt der amerikanische Präsident. Genau, das ist der mächtigste Mann, der die Welt beherrschen kann, bis ein anderer kommt, der mächtiger ist. Diese Macht wird durch verschiedene Faktoren gestützt. Einer der wichtigsten Faktoren ist die Schlagkraft der Armee. Deshalb auch immer die großen Diskussionen, wer Waffen produzieren kann und wer nicht, weil man so seine Macht erhalten kann. Und so galt damals der ägyptische Pharao als der mächtigste Mann der Welt. Den Assyrern gelang es jedoch, die Macht der Ägypter zu brechen, aber auch die Zeit der Assyrer begrenzte sich, denn Nebukadnezar, der babylonische Könige, eroberte dann Assyrien, und dann haben wir hier dieses babylonische Reich, das entstanden ist. Dem babylonischen Reich folgte hier dieses Perserreich. In dieser Zeit spielt sich auch die Ereignisse ab, auf die wir gleich kommen werden. Und zur Zeit, dann kam natürlich Alexander der Große, um das noch schnell abzuschließen. Alexander der Große, der überrannte 330 vor Christus praktisch das ganze persische Reich und wurde in der kürzesten Zeit der Herrscher vom das alexandrinische Reich. Er ist dann sehr jung gestorben, ich glaube in Babylon, und dann zerfiel das Reich in 4 Teile, die haben untereinander gestritten, und dann zur Zeit Jesu war dann das römische Reich, das sich ausgebreitet hatte, die Römer, und der mächtigste Mann saß dann in Rom, der römische Kaiser. So, dass wir das ein bisschen einordnen können. Esther lebte also im persischen Reich, in der Stadt namens Susa, in der einer der Paläste, Könige hatten ja immer mehrere Paläste, einer stand da in Susa, ein sehr großer. Die Ereignisse umfassen die Zeit von ungefähr 483 bis 478 vor Christus. Es war in der Zeit, als König Xerxes über das Perserreich herrschte, ein Reich aus 127 Provinzen, das von Indien bis Äthiopien reichte. Sein Königsthron stand in der Stadt Susa. ein riesiges Reich. Und hier sehen wir das in einer anderen Darstellung. Hier sehen wir die Länder, die heute Iran, Irak, Syrien, Türkei und so weiter bis dann nach Ägypten umfasste dieses Königreich. Übrigens wird Xerxes im hebräischen Text, das Alte Testament ist ja hauptsächlich in hebräischer Sprache überliefert, steht Ahasveros. Xerxes ist die griechische Variante seines Namens. Das sorgt natürlich immer wieder für Verwirrung. Und nun werde ich in dieser Predigtreihe die griechische Variante seines Namens verwenden, schlicht und ergreifend, weil ich Xerxes einfacher aussprechen kann, also Ahasveros oder Ahasveros oder wie auch immer. Und die gute Nachricht verwendet auch Xerxes, Luther verwendet Ahasveros, wir verwenden in dieser Reihe Xerxes. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot berichtet, dass der Vater von Xerxes, Darius I., bei Marathon die Schlacht gegen die Griechen verloren hatte. Griechenland gehört ja nicht zum Persischen Reich. Es ist auch immer wieder erstaunlich, die waren so groß und man hatte doch immer das Bedürfnis, noch größer zu werden. Man fragt sich warum, aber das ist halt so. Wir Menschen sind offensichtlich so. Er beabsichtigte, sich nicht geschlagen zu geben, sondern einen nächsten Feldzug nach Griechenland zu planen. Davon wurde er aber durch einen Aufstand in Ägypten abgehalten. Zuerst musste der Aufstand in Ägypten niedergeschlagen werden, denn wenn ein Land aus dem Reich sich frei kämpfen kann, dann ist das das Anzeichen, dass das Reich zu bröckeln beginnt. Und das musste ein Herrscher musste das verhindern. Und so plante dann der Darius diesen Ägypteraufstand niederzuschlagen, damit ja nicht die Ägypter sich frei kämpfen konnten. Und bevor er diesen Aufstand niederschlagen konnte, starb er. Hier sehen wir ein Relief. Hier sehen wir den Darius, den König auf dem Thron. Hier ist einfach eine Skizze. Wenn man es nicht so gut sieht, sieht man es hier besser. Und das hier ist sein Sohn Xerxes hinter ihm. Das ist so ein Relief, das man gefunden hat. 586 vor Christus trat Xerxes die Nachfolge seines Vaters an und musste als erstes den Aufstand in Ägypten natürlich bekämpfen. Was ihm auch gelang, ein großer Erfolg zu Beginn seiner Regierung, das stärkte sein Ansehen und seine Autorität in seinem großen Reich. Und 3 Jahre nach Regierungsantritt schien ihm die Zeit gekommen, seine Macht zu demonstrieren. Und alles, was Sie jetzt hier sehen, die meisten Zitate sind im Buch Esther, das Sie gerne mal zu Hause durchlesen können, eine spannende Geschichte. In seinem 3. Regierungsjahr gab er ein Fest für alle führenden Männer des gesamten Reiches, die hochrangigen Offiziere aus Persien und Medien, der hohe Adel und die Statthalter aller Provinzen nahmen daran teil. Das ist vermutlich eines der größten und längsten Feste der Menschheitsgeschichte. 180 Tage dauerte diese Feier, das sind 6 Monate, also ein halbes Jahr wurde einfach gefestet. Und was wollte Xerxes mit diesem Fest erreichen? Natürlich, er wollte sich selbst feiern lassen. Volle 6 Monate stellte der König seine Macht und seinen unermesslichen Reichtum vor ihren Augen zur Schau. Alle sollen in seinem Reich sehen, was für ein mächtiger Mann er ist. Und meistens ist es auch so, dass diese Leute, die so mächtig und so reich sind, plötzlich den Eindruck haben, sie wären sogar unsterblich. Ich vermute auch, dass er gleichzeitig seine hochrangigen Offiziere aus Persien und Medien, den Adel, die Statthalter aus den Provinzen auf den nächsten Kriegszug gegen Griechenland motivieren wollte. Denn er ließ bereits während diesem Fest vermutlich schon am Bosporus eine Brücke bauen, damit er mit seinem Heer, das größte Heer der damaligen Zeit, vermutlich überhaupt eines der größten Heere überhaupt, die es gibt in der Menschheitsgeschichte, wollte er auf dem Landweg nach Griechenland, um Griechenland einzunehmen und die Niederlage seines Vaters da wieder gut zu machen. Doch zuerst wird tüchtig gefeiert, zuerst sollen seine Untertanen seine Macht und Herrlichkeit bewundern. Und nach diesen 180 Tagen setzte Xerxes noch einen oben drauf. Er verlängerte das Fest um eine Woche und lud dazu alle Bewohner der Festung Susa ein. Alle, die in Susa wohnten, die Vornehmsten und die Geringsten. 7 Tage wurde der Schlosspark für das normale Volk geöffnet. Natürlich sollten sie auch mit offenem Mund dastehen und seine Herrlichkeit, seinen Reichtum bewundern. Im Schlosspark waren zwischen den Alabastersäulen weiße und blaue Vorhänge aus kostbaren Stoffen aufgehängt, befestigt mit weißen und purpurroten Schnüren und silbernen Ringen. Polsterbetten mit goldenen und silbernen Füßen standen auf dem kostbaren Fußboden aus verschiedenfarbigen Steinplatten. Das war nicht Goldfarbe. Das war Gold. Das waren nicht Vorhänge von der IKEA, sondern das waren teure, gewebte Vorhänge, die da hingen. Das muss so prunkhaft gewesen sein. Die Leute sollen seinen Reichtum bewundern können. Sie sollen sehen, wie reich und mächtig er ist. Und getrunken wurde aus goldenen Becher, von denen keiner dem anderen glich. Keine Pappbecher, keine Massenware. Alles Unikate, Spezialanfertigungen aus Gold. Jeder konnte aus diesem Becher, also man muss mal sich vorstellen, wie viele Goldbecher und wie viel Gold das gebraucht hat, um nur die Becher herzustellen. Wein gab es natürlich in Hülle und Fülle und selbstverständlich von bester Qualität. Was die Königin veranstaltete, gleichzeitig im Palast des Königs ein Fest für die Frauen. Und am letzten Tag des Festes, Xerxes war leicht bis schwer angeheitert vom Wein. Der Bibel heißt es, er war in Weinlaune, was das auch immer heißt. Die Weintrinker wissen vielleicht, was Weinlaune ist. Ließ er seine Frau rufen. Sie soll sich mit ihrer Krone geschmückt vor diesen betrunkenen Männern präsentieren. Alle Gäste von Xerxes, die führenden Männer seines Reiches, ebenso wie die Bewohner des Palastbezirks, sollten ihre außerordentliche Schönheit bewundern. Vasti, was wir sehr gut verstehen können, hat überhaupt keine Lust, zur Begutachtung vor diesen betrunkenen und lüsternen Männern aufzutreten. Der König bestellte sie ja nicht, weil er mit ihr zusammen sein wollte, weil er mit ihr sprechen wollte, weil er es genießen wollte, dass seine Frau nun zu ihm kommt. Nein, die Männer sollen sehen, dass er die schönste Frau des Reiches besitzt. Und Vasti wollte diese Demütigung nicht über sich ergehen lassen. Sie blieb im Palast. Xerxes war bestürzt, dass seine Frau es wagte, sich dem Befehl des mächtigsten Mannes der Welt zu widersetzen. Da packte den König der Zorn. Das verletzte seine Eitelkeit unglaublich. Diesen öffentlichen Widerstand gegen seine Person kann er nicht auf sich sitzen lassen. Das ist eine Respektlosigkeit seiner Autorität gegenüber. Niemand, ja niemand soll es je wagen, sich seinen Anweisungen und Befehlen zu widersetzen. Und vorbei war die Festlaune von einem Augenblick auf den anderen. Und sofort besprach er sich mit seinen Ratgebern, weisen Männern, die sich auf den Lauf der Gestirne verstanden und über das Recht Bescheid wussten. Natürlich waren diese Männer genauso entrüstet, empört über das Verhalten der Königin. Hier muss ein Zeichen gesetzt werden, haben sie gesagt. Würde der König diese Ungehorsam nicht ahnden, befürchteten sie einen Aufstand der Frauen im Persischen Reich. Die würden nicht mehr ihren Männern gehorchen. Das darf nicht geschehen. Deshalb schlagen sie Xerxes vor, Vasti als Königin abzusetzen und eine andere Frau zur Königin zu machen. Sie meinen, wenn dieser Beschluss des Königs in seinem ganzen Reich bekannt wird, werden alle Frauen von den vornehmsten bis zu den einfachsten Familien ihren Männern den schuldigen Respekt erweisen. Voilà. Xerxes folgt ihrem Rat und damit wurde ein erster Emanzipationsversuch einer Frau im Keim erstickt. Was für ein Schicksal, wenn ein Volk einem solchen Herrscher unterworfen ist. Was für eine Tragik, wenn Menschen, selbstherrlichen und arroganten Menschen, ausgeliefert sind. Natürlich könnten wir jetzt vieles über Xerxes und insbesondere über seinen Charakter sagen. Wir könnten uns über seine Ungerechtigkeit und Selbstherrlichkeit empören und leicht ließen sich jetzt so eine Brücke schlagen zu den Mächtigen unserer Tage. Wir würden viele Parallelen entdecken. Die Versuchung ist groß, schnell und vernichtend über solche Menschen zu urteilen. Doch wenn wir etwas vertiefter über Xerxes und seine Verhaltensweisen nachdenken, werden wir entdecken, dass mehr als uns lieb ist, von Xerxes in uns selber steckt. Mehr als uns lieb ist. Wie würden wir uns verhalten, wenn uns unermesslicher Reichtum und absolute Macht zur Verfügung stehen würde? Sind wir so sicher, dass wir uns wesentlich anders und besser als Xerxes verhalten würden? Leben wir in unserer kleinen Welt nicht genauso egozentrisch wie Xerxes? Könnte es nicht sein, dass wir uns manchmal genauso selbstherrlich und arrogant verhalten wie Xerxes, einfach auf einem tieferen Niveau? Das muss ich mir doch nicht gefallen lassen. Was meint denn der, wer ich bin? Einfach das Niveau ist tiefer. Sind wir nicht auch stolz auf das, was wir erreicht haben? Suchen wir nicht auch die Anerkennung der Leute um uns herum? Wollen wir sie nicht auch ein bisschen beeindrucken mit dem, was wir sind und haben? Verschiedene Altersgruppen haben verschiedene Statussymbole, mit denen sie sich Bedeutung verschaffen. Bei den Teens und jungen Erwachsenen ist es vielleicht das iPhone und so Modelabels, die man zu tragen hat, wenn man in und dabei sein will, dazugehören will. Bei den Erwachsenen ist es vielleicht das Haus, das Auto, die berufliche Stellung. Ich glaube, wir sind nicht so gut, wie wir uns das manchmal einbilden. Paulus schrieb das in seinem Brief nach Rom einmal so: keiner ist gerecht, auch nicht einer. Und Cicero, ein bekannter Politiker, Anwalt, Schriftsteller und Philosoph, der im Römischen Reich lebte, bevor Paulus überhaupt lebte, schrieb er in seiner Schrift über den Staat: das Recht hat also keine natürliche Grundlage, woraus sich ergibt, dass wir von Natur aus nicht gerecht sind. Wir sollten uns in einer ruhigen Minute darüber Gedanken machen, was unser Leben eigentlich ausmacht. Mit welchen Werten und Überzeugungen lebe ich und sind das wirklich die Werte und die Überzeugungen, denen ich folgen möchte? Nun, als sich der Zorn Xerxes langsam legte, begann er über das Geschehene nachzudenken. Vielleicht hätte er besser vorher etwas nachgedacht, aber ist egal. Im Nachhinein hat er wenigstens darüber nachgedacht. Und sein Problem war nicht, dass er keine Frauen für sich gehabt hätte. Der hat ein Harem voll Frauen zur Verfügung. Das war nicht sein Problem. Er hatte alle schönsten Frauen seines Reiches in seinem Harem. Er sollte aber wieder eine Königin haben. Das Einfachste wäre gewesen, er wäre durch sein Harem spaziert und hätte sich umgeschaut, aber nein, er ist natürlich Herrscher der Erde. Und dann kommen die Diener und machen ihm einen Vorschlag. Man sollte für den König schöne junge Mädchen suchen, die noch keinen Mann berührt haben. Der König könnte, und dann, wenn es so heißt, so junge Mädchen, dann sind die wirklich jung. Ich weiß nicht, ob die schon mehr als 14 waren. Also wirklich junge Mädchen. Der König könnte in den Provinzen seines Reiches Beamte damit aufbetragen, alle besonders schönen Mädchen, die noch unberührt sind, in seinen Harem nach Susa zu bringen. Der königliche Eunuch Hegai, der die Aufsicht im Frauenhaus führt, soll sich um sie kümmern und dafür sorgen, dass ihre Schönheit mit allen Mitteln gepflegt wird. Das Mädchen, das dem König am besten gefällt, soll dann an Vastis Stelle Königin werden. Voilà. Natürlich gefiel dem König diesen Vorschlag. Und er erteilte die entsprechenden Befehle. Und nun suchte man die schönsten jungen Mädchen im persischen Reich. Und wenn von jedem Land nur ein Mädchen nach Susa gebracht wurde, dann waren das bereits 127 Frauen. Es gibt Ausleger, die sagen, die schätzen, dass er zwischen 1400 bis 1400. Ich weiß nicht, was stimmt, wir haben keine Zahlen. Auf jeden Fall waren es bestimmt genug. Hier zeigt sich, dass Schönheit nicht nur Vorteile mit sich bringt. Die Mädchen mussten mitgehen. Widerstand war sinnlos, wollten sie ihre Familie nicht gefährden. Den Befehl von Xerxes konnte man sich nicht widersetzen, sonst musste man sterben, musste sogar damit rechnen, dass die ganze Familie bestraft wird. Ein schweres Los für diese Mädchen. Der Harem war eine Art Schönheitssalon, so eine Beauty-Farm. Jedes Mädchen wurde ein Jahr lang auf die Begegnung mit dem König vorbereitet. 6 Monate dauerte die vorgeschriebene Behandlung mit Myrrhenöl und weitere 6, die mit Balsamöl und anderen Pflegemitteln. Dann konnten die Mädchen zum König gebracht werden. Ein Jahr wurden die präpariert. Wenn man es jetzt mal nüchtern sagt. Präpariert. Hergerichtet. Und wenn es soweit war, durfte sich das Mädchen schminken und bekleiden, wie es wollte. Und dann wurden sie zum König gebracht, um mit ihm eine Nacht zu verbringen. Der König war in dieser Zeit mittlerweile, würde ich sagen, 33 bis 35 Jahre alt und diese Mädchen vermutlich unter 20. Sie gingen am Abend in den Palast und kehrten am nächsten Morgen in den zweiten Harem zurück. Dieser war für die Nebenfrauen des Königs bestimmt und stand unter der Aufsicht des königlichen Eunuchen Shashgan. Also Eunuchen sind kastrierte Männer, kurz gesagt. Also nicht gefährlich für die Frauen. Keine durfte ein zweites Mal zum König kommen, außer wenn sie ihm besonders gefallen hatte und er sie namentlich rufen ließ. Stellt euch mal vor, namentlich. Ich weiß nicht, ob der einen Namen von denen gekannt hat. Was für eine schreckliche Perspektive für diese jungen Mädchen. Sie waren im Harem gefangen für den Rest ihres Lebens. Was für eine Katastrophe. Ich glaube auch nicht, dass die Aussicht, eine weitere Nacht mit dem König verbringen zu können, für diese Frauen anstrebenswert war. Wer will schon nur benutzt werden? Esther, ein jüdisches Mädchen, lebte in der Festung Susa und war eine außerordentlich schöne junge Frau. Ihre Eltern starben früh und sie wurde von ihrem Cousin Mordechai wurde sie erzogen, der war wie ein Vater für sie. Auch sie wurde in den Harem gebracht. Und Mordechai sagte Esther noch, sie soll verheimlichen, dass sie jüdische Herkunft sei. Der Eunuch Haggai leitete diesen Harem für, also dieses Beauty Center da. Er fand an Esther besonderen Gefallen und schenkte ihr deshalb auch besondere Aufmerksamkeit. Er gab ihr die schönsten Räume im Harem und 7 ausgewählte Dienerinnen aus dem Königspalast. 4 Jahre nach diesem großen Fest war es soweit. Esther musste zum König. In der Zwischenzeit war Xerxes auf dem Feldzug in Griechenland, doch auch er war, wie sein Vater, gescheitert an der griechischen, vor allem die Spartaner, das ist ein starkes Kriegsvolk. Er war riesig überlegen mit seiner Armee, aber er hat es nicht geschafft, Griechenland zu erobern. Und dann hat er gehört, dass es Aufstände gibt im eigenen Land. Das ist so normal. Wenn ein König in den Krieg zieht, dann hören die Leute im Land, aha, er ist nicht am Gewinnen. Dann beginnen sich im Land selber schon die Widerstände zu formieren und die Leute, die dann diese Macht übernehmen wollen. Und deshalb musste er sofort wieder zurück, um diese Aufstände niederzuschlagen. Esther musste also zum König. Sie ließ sich von Hegai beraten, welche Kleider sie tragen und wie sie sich schminken sollte. Und sie war einfach hinreißend schön. Alle, die sie sahen, waren voller Bewunderung. Das fiel auch dem König auf und so kam es, wie es kommen musste. Der König fand an Esther mehr Gefallen als an anderen Frauen und sie übertraf in seinen Augen bei weitem die anderen Mädchen. Und deshalb setzte er ihr die Krone auf und machte sie an Vastis Stelle zur Königin. Und nun wurde Esther tatsächlich Königin. Xerxes gab ihr zu Ehren ein großes Fest und lud alle führenden Männer seines Reiches dazu ein. Er gewährte den Provinzen seines Reiches einen Steuernachlass und verteilte königliche Geschenke. Es klingt wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Doch lassen wir uns nicht täuschen. Die Hauptfrau eines solchen Königs zu sein, ist nicht sonderlich attraktiv. Es ist einfach wesentlich angenehmer, als im Harem der Nebenfrauen zu landen. Aber Esther hat mit Xerxes keinen liebenden Mann an ihre Seite bekommen. Sie war einfach ein Schmuckstück des Königs, das sein Ansehen und seine Macht steigern sollte. Die Leute sollen sehen, jawohl, der mächtigste Mann der Welt hat die schönste Frau der Welt. Es war nur ein Schmuckstück. Keine Königin konnte wissen, wann sich das Blatt wendet und sie beim König in Ungnade fallen wird. Die Menschen waren der Willkür von Xerxes total ausgeliefert. Für Xerxes waren diese Mädchen offensichtlich keine zu respektierende Persönlichkeiten. Sie waren einfach Objekte, Spielzeuge, mit denen er seine Lust befriedigen und seine Zeit vertreiben konnte. Er handelte unbarmherzig und hatte nur sein eigenes Wohlbefinden im Blick. Und wisst ihr, was das Tragische an dieser Geschichte ist? Das Tragische an dieser Geschichte ist, dass Willkür und Unbarmherzigkeit bis heute weltweit verbreitet ist. Und ich denke, heute leiden noch viel mehr Menschen unter dieser Willkür und Unbarmherzigkeit als zur damaligen Zeit. Amnesty International schreibt, jährlich werden weltweit, das ist nur ein Bereich des Elends unserer Welt, jährlich werden weltweit rund 2,5 Millionen Menschen Opfer von Menschenhandel. Jährlich. Ihr könnt das mal auf 10 Jahre aufaddieren oder auf 20. 80% davon sind Frauen, 40-50% Kinder, die gehandelt werden wie Ware. Das Bundesamt für Polizei geht allein in der Schweiz von jährlich 1.500 bis 3.000 betroffenen Frauen aus. Das im 21. Jahrhundert. Ich muss immer innerlich den Kopf schütteln oder lachen, wenn ich höre, dass man sagt, ja, aber heute doch nicht mehr. Wir leben doch in einer aufgeklärten Welt, als ob wir alles überwunden hätten, obwohl wir die nettesten Menschen wären, ob es kein Elend auf dieser Erde gibt. Es gibt katastrophales Elend. Die Weltweit, das weltweite Elend und die Respektlosigkeit gegenüber Menschen haben auch in der aufgeklärten Gesellschaft nicht aufgehört, auch wenn wir uns das einbilden wollen. Wir könnten noch viele weitere Aspekte von Menschenhandel und überhaupt von Unterdrückung von Menschen aufzählen. Auch Männer sind davon betroffen. Ja, wir leben im 21. Jahrhundert in einer ungerechten Welt. Natürlich wäre es das Einfachste, die Schuld für diese Zustände, das ist die eleganteste Variante, die viele Menschen wählen, Gott zu geben. Gott, warum lässt du das zu? Warum machst du das? Aber ich kann euch sagen, Gott hat diese Ungerechtigkeit nicht verursacht. Die Ungerechtigkeit wird von Menschen verursacht. Es sind Männer und Frauen, die zum Beispiel Sex einkaufen, in welcher Form auch immer, und damit Menschen zu Objekten werden lassen und sie entwürdigen. Das macht Gott nicht. Das machen Menschen. Im Buch Esther werden wir sehen, wie Gott in dieser ungerechten Welt die Voraussetzung für eine gerechte Welt schafft. Eine Gerechtigkeit, die nicht von dieser Welt ist, sondern eine Gerechtigkeit, die in eine neue Welt, in die Welt Gottes hineinführt. Und dann werden noch viele Menschen staunen, wenn Gott seine Gerechtigkeit aufrichtet. Dann werden viele darüber staunen, dass sie dann realisieren, dass das Unrecht nicht von Gott gekommen ist, dass sie ihm in die Schuhe schieben wollten. Die Voraussetzungen dazu hat Gott geschaffen. Und jetzt, wenn wir einen Sprung machen ins Neue Testament, sehen wir, dass Paulus das im Brief sagt, es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist. Und die allen zugute kommt, die glauben dabei, macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Aber in Jesus Christus ist die Voraussetzung für eine Gerechtigkeit, die diesen Namen verdient, geschaffen. Es ist unerträglich, wenn wir einem schlimmen Schicksal ausgeliefert sind. Jeder Mensch ist einem Schicksal ausgeliefert. Die meisten von uns haben jedoch ein Privileg, denn wir haben ein gutes Schicksal. Wir leben in einem Land, in dem Rechtssicherheit, Frieden und Freiheit hohe Werte darstellen. Aber wir hätten genauso gut in Syrien geboren werden können. Wir tun ja manchmal so, wie wenn wir unseren Geburtsort selber gewählt hätten. Wir hätten auch in Syrien geboren werden können. Dann würde unser Schicksal ganz anders aussehen. Vielleicht wären wir dann auch auf der Flucht. Irgendwo auf dieser Welt. Xerxes war ein mächtiger und selbstherrlicher Herrscher. In einer Inschrift lässt er die Menschheit wissen, ich bin Xerxes, der Großkönig, König der Könige, König der Länder vieler Völker, König dieser großen Erde und fernhin Sohn des Darius, ein Achämenide. Mittlerweile ist sein Reich versunken. Er war doch nicht unsterblich. König aller König zu sein, war eine maßlose Überschätzung seiner selbst. Niemand von uns, davon gehe ich aus, würde es schätzen, wenn Xerxes heute über uns herrschen würde. Die Menschheitsgeschichte hat es aber immer wieder gezeigt, dass wir in uns eine tiefe Sehnsucht tragen, eine Sehnsucht nach einem guten König. Jemand, der es gut mit uns meint und der mehr tun kann als ein Mensch. Deshalb machen wir auch Menschen, an denen wir, haben wir auch immer so Menschen, an denen wir hochschauen, weil wir irgendwie, wir suchen diesen König. Wir suchen jemand, der nicht willkürlich und nicht unbarmherzig herrscht. Und die gute Nachricht ist, dass es diesen König gibt. Im letzten Buch der Bibel wird eine Gestalt beschrieben, die ein Kleid trägt. Und auf diesem Kleid ist die Aufschrift König über alle Könige und Herr über alle Herren. Der, der dieses Kleid trägt, ist Jesus Christus. Er ist der König, der die ungerechte Welt überwinden wird. Und alle, die in dieser dieser ungerechten Welt vertrauen, egal welches Schicksal, welchem Schicksal sie ausgeliefert sind, wird er ans Ziel bringen. Er zwingt niemanden, ihm zu folgen. Er lädt nur ein. Wer kommen möchte, der darf. Wer nicht will, muss nicht. Kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und von euren Lasten fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Das ist eine Einladung, die gilt bis heute. Das ist die Einladung des Königs, dem ich mein Vertrauen schenke. Und dieser König war sogar bereit, für mich zu leiden. Er ist ein guter König, er ist der beste König. Und wer ihm vertraut, den wird er in und durch diese ungerechte Welt hindurch begleiten und in eine gerechte Welt hineinführen. Er ist ein König der Gnade und Barmherzigkeit. Und Gottes Motiv ist nicht Selbstsucht und Selbstherrlichkeit. Sein Motiv ist die Liebe zu uns Menschen. So lesen wir im Johannesevangelium: Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott will, dass wir das Beste bekommen. Und er will, dass wir nicht verloren gehen. Die Einladung steht, aber er zwingt niemanden. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für diese Geschichte von Esther, die uns auch vor Augen führt, dass die Welt nicht wirklich besser geworden ist. Dass Willkür und Arroganz, Unterdrückung und Selbstverherrlichung nach wie vor in dieser Welt vorhanden sind. So viele Menschen werden gedemütigt. So viele Menschen müssen leiden. Und ich danke dir für die Einladung. Und dass du einen Weg gefunden hast und dass wir das auch im Buch Esther entdecken können, dass du in dieser ungerechten Welt die Voraussetzungen für die gerechte Welt schaffst, an der wir teilhaben können, wenn wir dir unser Vertrauen schenken. Ich danke dir dafür. Amen.